Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden. Willkommen bei dieser Ausgabe vom Zeitpolster-Podcast über das clevere Älterwerden. Und ich freue mich besonders, dass ich heute Peter Lennertz hier zu Gast habe. Peter Lennertz ist Buchautor. Das Buch erscheint in den nächsten Tagen. Wir sind also ganz kurz vor der Bucherscheinung. Und dieses Buch hat einen wunderbaren Titel, nämlich »Ziemlich bester Ruhestand«. Und da sind wir schon mitten im Thema, aber zuerst Peter Lennertz, herzlich willkommen und stellen Sie sich bitte kurz für unsere Hörer und Hörerinnen vor.
Ja, herzlich willkommen, schönen Dank für die Einladung, Herr Müller. Peter Lennertz, Jahrgang 58 und seit, sag mal, nunmehr 5,5 Jahren in der nachberuflichen Phase, sage ich mal. Ich war lange Zeit in der Wirtschaftsprüfung tätig und habe danach eruiert oder herausgefunden, was ich in dieser Phase machen möchte. Und so ist irgendwann mal die Idee zu einem Buch gekommen. Um es mal ganz verkürzt zu sagen, vielleicht kommen wir da noch weiter drauf.
Mhm, genau. Also dieses Buch, ziemlich bester Ruhestand, und dann höre ich Wirtschaftsprüfer. Also Wirtschaftsprüfer, meine Kollegen, die das machen, sind in ihrem Prüfungsbereich so total genau und ganz penibel im Detail für alle Aspekte, die da geprüft werden. Können wir uns das so vorstellen? Haben Sie sich so diesem Thema angenähert?
Nein, das ist doch eine ganz andere Geschichte, die dahinter steckt. Ich war mit Leidenschaft Wirtschaftsprüfer, weil ich mit Menschen zu tun hatte, auch viel Betriebe kennengelernt habe. Und ich habe mich eigentlich immer mehr für die Personen hinter den Bilanzen interessiert, hinter den Zahlen. Und als ich 2,5 Jahre vor meinem Ruhestand war, ich musste mit 62 oder mit 62 aufgehört, habe ich mit meinem eigenen Coach gesprochen und überlegt, was ich machen könnte und was man auch nicht mehr machen könnte. Ne? Also das ist ja eine Frage, die man sich stellen muss, wenn man in den Ruhestand geht. Welche Rolle habe ich jetzt? Welche möchte ich abgeben und welche möchte ich vielleicht in Zukunft einnehmen? Und ich habe, obwohl es mir immer sehr viel Spaß gemacht hat, gesagt, in der Wirtschaftsprüfung, es war zwar mein Leben, aber das möchte ich dann nicht mehr weitermachen, sondern habe mich dafür entschieden, den menschlichen Teil weiterzumachen. Ich hatte auch Führungsverantwortung für über 300 Mitarbeitende in der Firma und habe immer sehr gerne gesehen, wie Leute sich entwickelt hatten oder entwickelt haben von einem jungen Kollegen bis einem reifen, selbstständigen Kollegen, der dann auch Karriere macht. Und das hat mich begeistert und ich habe dann eine Coaching-Ausbildung angefangen, noch während meiner Tätigkeit, während meiner beruflichen Tätigkeit. Habe dann zuerst Karrierethemen unterstützt und auch Startups, weil ich viel mit Startups zu tun hatte. Und irgendwann kam es dann halt dazu, dass ich mich dem Thema Ruhestand gewidmet habe. Und das wiederum lag an meinem Lehrcoach, denn der hat nach einem Vortrag, den wir machen mussten, über unsere Kohorten sozusagen in der Ausbildung gesagt, Herr Lennertz, Sie sind der geborene Ruhestandscoach, was ich zunächst mal erstaunlich fand, weil ich habe davon noch nie gehört. Aber so kam es dann, dass ich so nach 2,5 Jahren in meinem Ruhestand, eigenen Ruhestand in Anführungszeichen, überlegt habe, mich auch auf dieses Gebiet mal einmal zu fokussieren und mich da mit einem Kollegen auszurichten. Und da wir einen schönen Titel brauchten, haben wir das ziemlich bester Ruhestand genannt.
Eine spannende Reise vom Wirtschaftsprüfer, den Blick auf die Menschen, Führungskraft mit viel Verantwortung für viele Menschen, Entwicklung dieser und dann das eigene Thema. Und das ist ja schon, also ich komme ja selber aus dem Bereich Unternehmensberatung, Organisationsentwicklung, viele Jahre, und das ist ja Challenge, oder? Zu sagen, wir haben den Fokus dann nicht auf die anderen, sondern dann einmal auf uns und was mache ich jetzt mit mir selber, mit meiner Zeit, mit meinen Themen, mit meinem Verhalten, antrainiert etc., wenn der Tagesrhythmus dann irgendwann fehlt. Und bei Ihnen klingt das so, dann sagt der Coach, sagt, Sie sind der geborene Coach für die nächste Lebensphase.
Für Ruheständler, ja, genau.
Ja, für Ruheständler, genau.
Ja, genau. Ja, das war ein Satz, den ich nicht vergessen habe, der doch durchklang und der irgendwann mal dann durchkamen und der mir gesagt hat, jetzt nach 2,5 Jahren im Ruhestand, nachdem ich auch viel andere Leute gecoacht hatte und auch Startups gecoacht habe und noch andere Tätigkeiten hatte, habe ich gesagt, ich würde mich gerne mal diesem Thema widmen, weil es ja auch mein eigenes Thema ist und auch, ich kenne auch viele in meinem Bekanntenkreis, die in den Ruhestand gegangen sind und demnächst auch in den Ruhestand gehen und oder auch schon in Ruhestand sind. Da weiß man schon ungefähr, was auf einen zukommt und viele wissen es eben auch noch nicht. Ne?
Was kommt denn auf einem zu? Was sind denn die Themen, die Ihnen da in den Coachings auch begegnen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Herr Müller. Interessanterweise muss ich sagen, Coachings, ich mache ja auch Workshops, unterscheide ich da sehr stark zwischen Männern und Frauen. Ich glaube, die Männer, es ist zwar jetzt ein Stereotype, aber ich glaube, es stimmt schon so im Großen und Ganzen, die sagen viel öfter, ja, Ruhestand, was soll ich mich da groß vorbereiten? Das klappt schon irgendwie und das ist gar kein Thema, das wird klappen. Was natürlich ein großer Denkfehler ist. Und die Frauen wiederum, die bereiten sich vor, haben natürlich auch ein besseres soziales Netzwerk. Ja, die haben vielleicht ihren Buchclub und ihre Gruppe, ihre Freundinnen, ihr Netzwerk. Das heißt, die haben es einfach einfacher. Und das begegnet mir öfter mal, dass Männer eher betroffen sind und die auch dann eine Suche starten nach dem, was ihnen denn in dieser neuen unbekannten Phase gefallen könnte, was sie erfüllen könnte. Und das ist gar nicht so einfach, da etwas zu finden. Denn ein Ratschlag wie Golf zu spielen oder jetzt irgendwas, eine Sprache zu lernen, das ist ja einfach. Aber es muss ja auch auf den jeweiligen Menschen passen, auf seine Person, auf seine Leidenschaften, auf das, was er gerne macht und natürlich auch das, was er nicht gerne macht. Und ich glaube, das ist so das Thema, dem man sich stellen muss, dass man herausfinden muss oder sollte, wer bin ich eigentlich und wer möchte ich sein und wo soll meine Reise die nächsten, ich sag mal, 4-5 Jahre hingehen.
Sind 4-5 Jahre so der Planungszeitraum, der gut ist, oder muss man sich nicht auch fragen, was passiert mit 80? Was ist denn so Ihre Empfehlung dann auch?
Ja, ich habe im Buch auch einen, das ist sehr eine schöne, tolle Frage, danke dafür. Ich habe im Buch auch einen Teil über softe Themen, sage ich mal, die vielleicht nicht so oft behandelt werden. Und da geht es um Sorgen. Und wenn ich in Workshops frage, was sind Ihre größten Sorgen, dann kommen natürlich oft finanzielle Themen. Klar, wenn ich jetzt, ich glaube, in Österreich heißt es Pension, in Deutschland heißt es Rente. Wenn ich in Rente gehe, habe ich etwa die Hälfte von meinem bisherigen Einkommen. Da gehen dann halt noch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge runter. Das ist natürlich eine Sorge, die viele haben. Dann natürlich die Gesundheit. Das knarzt und knietzt hier und da. Und dann noch in Zukunft vielleicht, was mache ich mit meiner Zeit, ne? Und ich glaube, wenn man sich eine Sorgen macht, wie es mir, was ich in 20 Jahren mache, wenn ich nicht mehr so beweglich sein sollte, dann ist es zwar eine berechtigte Sorge, aber eine Sorge, die man ja im Augenblick nicht ändern kann. Ne? Vielleicht geht es mir noch gut, ich bin körperlich fit und fühle mich pudelwohl. Weshalb soll ich mir dann eine Sorge machen über etwas, was ich zurzeit nicht beeinflussen kann? Es sei denn, ich kann jetzt gesund lernen, leben. Aber auch andere Sorgen wie Kriege, Umwelteinflüsse und so weiter, das sind alles Sachen, die man nicht direkt beeinflussen kann. Das soll nicht heißen, dass man jetzt die rosa-rote Brille aufsetzen sollte, aber so um sich irgendwas Sorgen zu machen, was in 20 Jahren sein könnte, ist, glaube ich, etwas zu weit gefasst. Was nicht heißen soll, dass man nicht vorsorgen kann. Deshalb ist ja Sorgen und Vorsorgen passt ja auch ganz gut zusammen. Mhm. Ne? Also ich denke an Wohnformen oder dass man überlegt, wer könnte mich denn mal in Zukunft pflegen, wenn es mir nicht so gut geht. Aber man sollte sich jetzt nicht Sorgen machen, wie es einem mit 80, 85 geht, in meinen Augen.
Mhm. Okay, spannend. Also leben jetzt.
Genau, und die nächsten Jahre.
genießen, genau. Was gehört denn so in dieses, also wenn jetzt Menschen zuhören, die vielleicht so die Pension vor sich haben oder gerade frisch in Pension gegangen sind, was gehört denn da dazu, zu diesem Jetzt und zu diesem Genießen? Worauf kommt es denn dabei an?
Ja,
das sagt sich nämlich so einfach, oder? Wir
sagt sich so jetzt, einfach, oder? Genau. Ja, die Zeit genießen und den Sorgen, wenn man welche hat, nicht die Hauptrolle zu überlassen. Ne? Also die Erfahrung ist ja, und das ist jetzt aus meiner Erfahrung, aber auch so aus wissenschaftlichen Forschung heraus, dass es 7 Phasen im Ruhestand gibt. Und die ersten beiden Phasen sind vor dem Ruhestand, also die weite Phase, dann die Nähephase und dann ist man im Ruhestand und die erste Phase nennt man Honeymoon-Phase. Das heißt, da ist man erstmal euphorisiert und es ist wie frisch verliebt und toll, ich muss nicht mehr zur Arbeit, ich kann ausschlafen, ich genieße den Tag, ich fange was Neues an, ich reise, ich räume auf, so die typischen Sachen, die man dann macht. Und ich glaube, das ist auch schön, einfach mal ausprobieren, wie lebt sie es eigentlich ohne jetzt die Pflicht, ohne den Kalender. Und da machen einige Pläne und andere lassen es erstmal so laufen. Ne? Da ist jeder unterschiedlich auch, aber erstmal ist es ja eine sehr schöne euphorische Phase, bis man vielleicht merkt, oh, jetzt ist vielleicht doch ein bisschen Langeweile in meiner Woche und ich habe zu viel Freizeit oder ungeplante Zeit und dann steht es halt an, sich zu überlegen, was könnte ich denn damit Sinnvolles machen, eine Aufgabe, habe ich eine Aufgabe? Und ja, das sind so die Themen, die man dann anfassen sollte. Dazu kann man sich einen Coach nehmen, dazu kann man aber auch selbst in Medias Res gehen und schauen, was interessiert mich denn eigentlich, was könnte mich triggern, was möchte ich machen, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß. Ne?
Ist das dann, Sie haben gesagt, Männer tun sich da noch eher schwerer, weil Frauen früher ihre Netzwerke pflegen. Ich kenne das ja selber auch ganz gut. So der Freundeskreis wird dann schnell vernachlässigt, weil man ist mit Arbeit voll und den 3 Dingen in der Familie und das, was man noch selber will. So, und dann kommt die Phase, da hat man Zeit.
Ja.
Ein bisschen wenig Gedanken gemacht dazu. Wie gelingt es uns denn zu sagen, ich hätte gerne eine Kartenrunde oder ich würde gern eine Wandergruppe haben? Oder also wie schaffen wir denn so diese ersten Schritte, etwas zu tun, wo wir uns denken, boah, das würde ich gern ausprobieren?
Ja, da gibt's natürlich mehrere Methoden. Jetzt gehen wir schon in Medias Res rein. Meine Empfehlung, letztens muss ja jeder selber seinen Weg da finden, ne? Aber was ich empfehlen kann, erstmal in sich zu gehen, zu reflektieren, wer bin ich eigentlich? Was macht mir Spaß? Was sagen andere über mich? Was ist meine Persönlichkeit? Was ist meine Stärke? Was sind meine Energiequellen? Was bringt mir Energie? Was macht mich lebendig? Und dann zu überlegen, welche Rolle möchte ich überhaupt in Zukunft einnehmen. Ne? Also Sie waren früher vielleicht, wenn Sie ein Berater waren, dann waren Sie Vorgesetzter, Sie waren hatten Kunden, Sie waren also Lieferant, Sie hatten verschiedene Rollen und jetzt fallen davon einige Rollen weg und neue Rollen kommen. Und andere Rollen bleiben, als Vater oder als Ehemann oder als Ehefrau. Und dann kann man sich halt überlegen, sollte man sich überlegen generell, welche Rolle sollte ich in dieser, ich sag mal, Fortsetzung dieses Films quasi spielen. Ne? Das kann eine ganz neue Rolle sein. Kann auch eine Rolle sein, wie es bisher war. Ein Beispiel bei mir selber war es zum Beispiel diese Rolle, anderen meine Erfahrungen weiterzugeben, andere zu fördern und zu fordern. Das hatte ich ja auch, wie gesagt, während meiner Tätigkeit im Beruf auch sehr, sehr gerne gemacht. Und die Rolle wollte ich erstmal in den nächsten Jahren weiter quasi spielen, wenn man das als Spielfilm mal betrachtet. Ja, also in sich gehen, mal eine Rückschau halten. Nicht? Man sagt ja zwar, Rückschau ist ganz gut, um sich mal in sich hineinzuhorchen, wie es so schön heißt. So, und wenn man das gemacht hat und wenn man so ungefähr herausgefunden hat, was man machen möchte, dann geht's halt daran, zu überlegen, was könnte das denn im Speziellen sein, ne? Also jetzt, wenn Sie sagen, ich möchte den anderen helfen, dann kann es ein Ehrenamt sein. Es könnte was im sozialen Bereich sein. Bei mir war es jetzt Coaching. Es könnte aber auch ein Mentorship sein. Es könnte aber auch eine Beratung sein, dass ich einfach meinen Job quasi weitermache als Berater, ne? Mhm. Oder ich hatte neulich jemanden, war sehr tieraffin, die Dame, die, da ging es dann darum, halt vielleicht im Tierheim auszuhelfen. Also das kommt immer darauf an, wo es Spaß macht und wo man auch eine sinnvolle Tätigkeit entdecken kann.
Mhm. Ja, also ich glaube, es braucht immer so ein Stück weit auch diesen Mut, dann zu sagen, genau, und das probiere ich aus. Ich, an dem Beispiel, ich rufe jetzt mal in den Tierheim an und frage mal, genau, würdet ihr eigentlich gerne haben, dass da jemand kommt oder welche Möglichkeiten gibt es da, aktiv zu werden? Braucht man ein bisschen Mut, oder? Weil die könnten ja auch Nein sagen. Und was mache ich dann so? Also es ist tatsächlich ein bisschen ein Aufbruch, den es da braucht. Vielleicht auch wieder ein bisschen das Verlassen der Komfortzone zu sagen.
Komfortzone, okay, genau.
Komm, jetzt bewege ich mich da ein Stück. Und das bringt mich jetzt aber zu einer anderen Frage, nämlich der Anlass für den Podcast ist ja, Sie haben ein Buch geschrieben über diese Phase mit ganz vielen Themen bis hin zu die blauen Zonen, also diese Gebiete, wo Menschen so einfach und viele davon über 100 werden, ist ja ein spannendes Thema. Was war denn der Punkt zu sagen, jetzt schreibe ich ein Buch? Haben Sie schon mal vorher Bücher geschrieben? Haben Sie Erfahrung damit? War das irgendwie völlig ins kalte Wasser gesprungen? Oder was war denn der Punkt zu sagen, jetzt schreibe ich ein Buch?
Nee, ich habe als Wirtschaftsprüfer immer sehr viel Prüfungsberichte geschrieben und Sie können sich ja vorstellen, dass das vielleicht nicht unbedingt, wie sagt man auch so schön, ein Page-Turner ist, sondern das ist eher eine sehr langweilige und doch staubtrockene Materie. Und ich habe das Buch ja, wie Sie es gesehen haben, doch ein bisschen locker und leicht versucht aufzuziehen. Nein, der Anlass war wirklich ein Freund, der zu uns auf ein Christmas Open House kam. Wir machen jedes Jahr zu Weihnachten, machen unsere Tür auf und laden Freunde, Bekannte, Verwandte, Nachbarn ein, um Zimtkekse und Glühwein zu essen und zu trinken. Und er kam und gab mir ein Buch. Also hier, es ist mein Buch. So, was, du hast ein Buch geschrieben? Ja, sagt er, ist doch ganz einfach. Und das fand ich toll. Ich hatte eine Widmung da drin. Er war Zukunftsforscher, war auch so Wissenschaftler und hat mich dann mit seiner Agentin in Verbindung gebracht. Ich war allerdings auch schon seit gut 2 Jahren im Thema Ruhestand unterwegs, hatte noch eine Website, ich habe viele Blogartikel geschrieben und die Agentin sagte, ja, das Thema Ruhestand könnte sie sich sehr, sehr gut vorstellen. Schreiben Sie mal ein Exposé. Gut. Ich hatte noch nie gewusst, was ein Exposé ist, keine Ahnung. Dann habe ich halt mich dran gesetzt, das Exposé geschrieben, da ich viel mit Startups zu tun hatte und Exposé ja fast ein Businessplan ist. Ne? Da ging es ja darum, was macht das Buch besonders und welche Themen haben Sie und wer ist der Wettbewerb und wer ist die Käufergruppe und warum könnte das ein tolles Buch sein. Und das war anscheinend nicht so schlecht. Und wir haben dann sehr schnell einen Verlag gefunden, der genau dieses Thema suchte für Herbst 25. Ja, und so kam es dann dazu, dass ich Probeartikel geschrieben habe und wir haben uns dann darauf verständigt, dass wir einen leichten und lockeren Stil umsetzen wollten. Und ja, so kam dann eins zum anderen. Geplant war das, weiß Gott, nicht. Aber es war dann der Sprung ins kalte Wasser, wie man so schön sagt, ja.
Spannend. Also auch hier zu sagen, also was mir ja auffällt, da war der Coach, der gesagt hat, na, das wäre das Thema für Sie, und dann kommt der Freund und sagt, da ein Buch. Also auch dieses für diese Lebensphase, vielleicht auch schon vorher natürlich, aber auch in dieser Lebensphase so zu sagen, was wird mir denn nachgetragen? Oder so, oder was wird an mich herangetragen? Also von wem oder von was lasse ich mich denn auch inspirieren für Entscheidungen, die ich treffe oder Gedanken, denen ich nachgehe? Das finde ich ja auch in Ihrer Geschichte jetzt nochmal ganz besonders. Aber in dem Buch Sie haben so viele Themen aufgegriffen. Gibt es so diese zwei, drei Dinge, wo Sie jemanden, der jetzt frisch in Ruhestand ist, so an die Hand geben können? Also wenn jetzt Zuhörer, Zuhörerinnen sagen, genau, das trifft mich jetzt mitten in meiner Phase. Honeymoon ist jetzt langsam vorbei. Ich frage mich schon, was kommt jetzt? Was sind denn so die so ganz, ganz pragmatische, handfeste Dinge? Hm. Also so ein kleiner Tipp, das wäre gut jetzt.
Ja, ich bin neulich mal gefragt worden, was ist eigentlich der perfekte Tag im Ruhestand? Und da habe ich gesagt, es gibt so viel verschiedene Lebensmodelle, so viele verschiedene Menschen. Es gibt nicht den einen, es gibt nicht den einen Ruhestand. Es gibt Millionen verschiedene Ruhestände. Ne? Es gibt ja verschiedene Lebensmodelle. Ich lebe alleine. Ich bin vielleicht verwitwet. Ich bin getrennt. Ich lebe in einer Partnerschaft, in einer glücklichen Partnerschaft, in einer weniger glücklichen Partnerschaft. Ich lebe mit Kindern. Ich habe Enkelkinder. Ich habe keine Enkelkinder. Ich lebe auf dem Land. Ich lebe in der Stadt. Mir geht's finanziell gut, mir geht's finanziell wieder weniger gut, mir geht's gesundheitlich gut, mir geht's gesundheitlich nicht so. Also was ich sagen will, es gibt so viele verschiedene Fälle, dass man eigentlich nicht sagen kann, es ist jetzt das und das zu tun. Deshalb ist ja auch dieses Buch nicht, es ist kein Ratgeber, sondern mehr so eine Art Begleiter, Mutmacher, dass man sich quasi diesen Ruhestand selber zusammen, ich sag mal, basteln soll, in Anführungszeichen basteln. Aber wenn Sie mich schon fragen, was man machen kann, es ist auch ein Buch drin, diese 168 Stunden, wie viel Leid, das könnte man mal machen. Das ist eine sehr einfache und wahrscheinlich eher auch ungewöhnliche Aufgabe. Jede Woche, Ihre, meine und auch die des Maharaja von Marrakesch, 168 Stunden. Und wenn man sich die mal runterbricht, was mache ich eigentlich in diesen 168 Stunden? Also ich schlafe, ich mache Körperpflege, ich kaufe ein, ich putze, ich koche, ich mache dies und das. Was bleibt dann über eigentlich an Stunden pro Tag? Ne? Und man sagt so, gesund, ungeplant sind 2 bis 5 Stunden. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Und dann schaut man mal, was mache ich denn in diesen 2 bis 5 Stunden, die vielleicht nicht geplant sind? Was könnte ich da machen? Und am besten ist dann, wie gesagt, wenn man überlegt hat, welche Rolle könnte ich haben, dass man sich einfach als Aufgabe setzt, ja, ich finde jetzt heraus, was mir liegen könnte. Und Sie hatten vorhin ganz toll, Herr Müller, angesprochen, den Mut, was Neues zu machen. Und das ist ja die große Freiheit, die wir jetzt haben. Wir können was Neues ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann ist es auch gut. Ja. Das ist anders als im Geschäftsleben, wo man dann keinen Erfolg hatte und vielleicht nicht befördert wird oder auch negative Umsatzentwicklungen hat. Das gibt's für uns nicht im Ruhestand. Ne? Wir können nicht verlieren, wir können eigentlich nur gewinnen. Und man muss es halt aushalten, wenn es nicht funktioniert, und dann schauen, dass man was Neues probiert. Also probieren, ausprobieren. Ne? Wie gesagt, Tierheim oder Ehrenamt. Ich hatte eine Dame, die hatte sich beworben beim DRK, beim Roten Kreuz, zum Nachtdienst oder um dort zu helfen, und das hat ihr einfach nicht gefallen, und sie hat dann nochmal umdisponiert und ist jetzt im Krankenhaus als Ethikberaterin. Ne? Es gibt ganz viele schöne Sachen, die man ausprobieren kann. Einfach mal schauen, wie da was einem liegt, und zu gucken, dass man da einfach mal was testet, und wenn es einem nicht liegt, dann macht man das Nächste.
Mhm. Finde ich ja eine wunderbare Perspektive zu sagen, ich kann einfach ausprobieren, wenn es schief geht, ist auch nicht tragisch.
Genau.
Sondern dann habe ich eine Erfahrung gesammelt und kann lernen und wachsen daran. Damit verändert sich, so habe ich das noch nie gesehen, aber damit verändert sich in der Phase quasi die Frage, was ist Scheitern? Oder der Blick darauf, zu sagen, du, was ist eigentlich das Risiko? Ich kann ja mal reisen, ich kann mal im Verein anfragen, ich kann ja tun. Das Risiko ist dann ja eigentlich, so wie Sie es auch sagen, ein relativ geringes. Das finde ich ein spannender Aspekt.
Ja, man hat natürlich einen Zeiteinsatz. Es kommt jetzt darauf an, worin man scheitert. Ich hatte zum Beispiel die Idee, eine Dozententätigkeit auszuüben. Ich habe dann auch ein Semester mal doziert. Das hat natürlich sehr viel Zeit veranschlagt. Und das hat mir zum Schluss aber nicht gefallen. Ich habe dann nicht gesehen, dass das etwas ist, was ich weitermachen möchte. Und das hat natürlich Zeit gekostet. Ne? Das muss man schon sehen, dass es Zeit kosten kann. Aber wenn Sie in einen Malkurs gehen und Ihnen gefällt das Malen nicht, dann können Sie den Kurs entweder sofort abbrechen oder Sie malen dann den Kurs zu Ende. Und dann war es das auch. Ne? Als Beispiel, das ist dann wirklich kein großes Risiko, das man eingeht. Und ich würde es auch nicht scheitern nennen. Ich würde es herauszufinden, was einem nicht liegt. Ja? Das kann man nur herausfinden, indem man es tut.
Ja, also einfach mal probieren.
Testen. Ja, vor allen Dingen machen, ne? Machen. Ich glaube, das ist auch etwas, was viele sagen, ja, ich mache mal das. Und hätte mir auch vorgenommen, nach in meinem Ruhestand öfter mal ins Theater zu gehen. Glauben Sie, ich war in 5 Jahren schon einmal im Theater. Ich bin immer noch auf meiner To-Do-Liste. Nee, da hat es nicht funktioniert, aber es ist auch nicht tragisch, weil das kann ich immer noch machen. Dann in der nächsten Phase, in den nächsten 5 Jahren vielleicht mal. Das war ja auch kein Scheitern im Sinne. Ich habe es mir damals aufgeschrieben sogar auf meiner, wie es immer so schön neudeutsch heißt, Bucketliste, und es steht da leider immer noch ziemlich unberührt. Man muss vom Träumen ins Tun kommen, ne? Man muss nicht, aber das ist oft, dass man sich viele Sachen vornimmt und dann passiert einfach nichts. Und deshalb ist so mein Spruch, einfach mal machen, einfach probieren und anfangen, auch wenn es kleine Schritte sind, ne? Ich muss jetzt nicht, wenn ich Spanisch lerne, jeden Tag 5 Stunden Spanisch lernen. Das reicht, wenn ich mal mit 10 Minuten, 1/4 Stunde anfange und sehe, mir macht es Spaß, und dann kann ich das ja erweitern, ne? Als Beispiel mal.
Ja, ja.
Also kleine Schritte, anfangen, ausprobieren und gucken, so kleine Snacks nehmen, was liegt mir, ne? Oder ich Sport mache, ob man jetzt läuft, ob man auch was Gesellschaftliches macht, Gesellschaftssport, Radfahren, Schwimmen, gucken, was passt zu einem.
Wenn jetzt jemand sagt, okay, das finde ich spannend, das, was der Peter Lennartz da erzählt, auch über sich selber, das gefällt mir, ich kaufe mir jetzt das Buch. Was erwartet die Person mit dem Buch?
Ja, was erwartet sie? Es ist ein, haben wir es immer so Themenbuffet genannt, also wie ein Buffet. Das ist, ja, wenn man vor einem großen Buffet steht, dann nimmt man das, was einem gefällt. Und das, oder das, was man vielleicht kennt und was man gut findet, und das, was man nicht so gut findet, das lässt man halt links liegen. Die Idee des Buchs war, dass es inspirieren soll, dass es Mut machen soll, wie ich es eben auch gesagt habe, Mut machen, etwas Neues zu machen, soll motivieren, soll auch begleiten, man soll zeigen, dass man es nicht alleine schaffen muss. Es gibt eben auch Begleiter. Und es soll Lust machen, Lust aufs Leben, und soll auch ein Lächeln hinterlassen. Und so ist es auch aufgebaut. Es ist mit gewisser Leichtigkeit. Sind Themen drin, die vielleicht etwas schwieriger sind. Auch das Thema Älterwerden, das Thema Dankbarkeit. Aber es soll insgesamt so ein kleiner Rundumschlag sein über das, was kommt. Und dass man sich auch drauf freuen kann. Und dass man diese Unsicherheit, die man vielleicht in sich spürt, nach dem Lesen des Buches vielleicht nicht mehr spürt oder mindestens weniger spürt.
Eine wunderschöne Perspektive, ein Buch als Buffet. Ich kann quasi mir das raussuchen, was mich im Moment anspricht. Das finde ich sehr schön. Bevor wir zum Abschluss kommen, für jene, die sich fragen, die hier in den Podcast hereingestolpert sind, was ist eigentlich Zeitpolster und warum machen wir das? Zeitpolster ist eine Form, wo Menschen anderen helfen, für sich entdecken, dass Helfen auch Sinn macht, kombiniert mit der Vorsorge, nämlich zu sagen, ich spare Stunden an, die ich dann im Alter konsumiere, für die Phase, wo ich mir dann vielleicht schon Sorgen mache, wer kümmert sich um mich? So, das organisieren wir österreichweit und starten gerade in Deutschland durch. Dieses Buffet, picken wir vielleicht noch 2, 3 spannende Themen raus. Eines habe ich schon gesagt, so diese blauen Zonen, also das Thema, mit dem wir uns viel beschäftigt haben auch. Wir haben diesen 90 Online-Kurse für Freiwillige in dem Bereich gemacht und für pflegende Angehörige. Da haben wir das Thema auch aufgegriffen. Ich find's total spannend, weil es irgendwie so einfach klingt, oder? Also sich bewegen, auch die Ernährung, auf den Zeitstress und alles wird gut. So ungefähr. Und das finde ich, das ist ein bisschen verkürzt, aber das finde ich ja durchaus lohnende Perspektive. Zu sagen, das kann ja total einfach sein auch. Aber was gibt's denn sonst für so Einzelthemen drin, wo Sie sagen, das ist da, was ich ein Kapitel, mit dem Sie selber zum Beispiel ganz viel Freude haben oder wo Sie gedacht haben, oh, da habe ich für mich nochmal was entdeckt, wo ich mir denke, oh, super spannend.
Ja, was ich entdeckt habe, ja, jetzt beim Übergang in meinen eigenen Ruhestand, dass ich, vielleicht ist das auch typisch für unsere Generation, Herr Müller, kann man für uns sprechen, dass wir einfach so das Leben rauschen und einfach nicht reflektieren. Und ich habe dann die ersten 1-2 Jahre doch sehr stark nachgedacht über das Leben, über mich selber, über die Umwelt. Und das finde ich mir sehr spannend, wenn man sich selbst mal ein bisschen erforscht, sozusagen. Nicht? Das ist ja früher, wir kennen das, nicht? Mit Beruf, Familie, Kinder, umziehen, bin sehr oft in meinem Leben umgezogen. Da fällt sowas flach. Ich glaube, das ist schön, wenn man sich einfach mal Zeit nimmt. Das sagen auch immer die Teilnehmer in den Workshops. Es ist einfach toll, sich mal einen Tag Zeit zu nehmen für sich selber. Denn das tut man so selber selten. Und das fand ich auch schön beim Schreiben des Buches, dass es eben auch ein Teil etwas ist, was ich so durchlebt habe. Zum Beispiel das Thema Dankbarkeit. Ich habe mein Dankbarkeitstagebuch geschenkt bekommen und das machen ja sehr viele, dass man einfach mal schreibt, wofür bist du eigentlich dankbar? Darüber zu schreiben war dann wirklich eine Freude, weil es auch aus meiner eigenen Erfahrung herauskam. Und das weiterzugeben, das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Zweite, was ich ansprechen möchte, ist so das Thema Selbstbewusst altern oder auch das Thema Altersdiskriminierung vielleicht so ein bisschen. Denn wir wissen selber, wenn man 60 plus ist, dann wird man in eine Schublade gestoßen. Und viele meiner Kollegen, also Kollegen nicht im Sinne von Berufskollegen, sondern so von meinem Freundeskreis, nicht die Frage, sag mal, fühlst du dich eigentlich wie 60, 65? Sagen, nee, ich fühle mich ja viel jünger. Ich fühle mich wie 55 oder so. Und da fragen wir sie natürlich immer, ja, wie ist denn das eigentlich? Die Altersbilder, wieso passen die nicht mehr? Und mein Bruder hat mal zu seinem 60. Geburtstag ein T-Shirt geschenkt bekommen, da stand drauf, 60 ist das neue 40. Ich bin dann rumgelaufen, habe überall gesehen, Bücher mit 50 ist das neue 70 und so weiter. Und da ist immer die Frage, warum müssen wir uns eigentlich jünger machen? Ist dieser Wahnsinn, jung zu sein und jung zu bleiben, muss man den mitmachen. Und das habe ich mal für mich, auch für die Leser, Leserinnen ein bisschen analysiert, warum das eigentlich so ist, warum man den Altersbildern immer noch denkt, wir alle, und warum man sich gar nicht jünger machen muss, sondern warum man sich einfach zu seinem Alter stehen kann, selbstbewusst ist und ich bin 65 und ist auch gut so, ist schön. Und das hat mich selbst ein bisschen überrascht, dass das Thema doch etwas ist, was vielen gut tut, das einfach mit sich da in Frieden abzuschließen, dass man so alt ist, wie man ist und dass man das auch nicht ändern sollte.
Das führt mich zu unserer Abschlussfrage. Ich finde, das ist ein wunderbares Bild. Am Schluss unseres Podcasts fragen wir immer alle Gäste, was zählt im Leben?
Was zählt im Leben? Da fragen Sie einen Wirtschaftsprüfer, was zählt, wenn es um Nummern geht? Was zählt im Leben? Ich habe schon mal eine andere Frage gehört, wenn Sie eine große Plakatwand auf dem Berliner Alex aufstellen könnte, was steht drauf? Was würden Sie der Menschheit mitgeben? Und ich zitiere da einen großen deutschen Philosophen namens Marcel Reif, in Anführungszeichen Philosoph, das ist ja der berühmte Sportreporter, der aber, glaube ich, dem Herrn noch sehr, sehr viel tolle Gedanken hat und der ja auch eine wunderbare Ansprache im Deutschen Bundestag gehalten hat. Mensch sein, sei Mensch, das zählt.
Herr Leinert, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für diesen Podcast. Viel Glück mit dem Buch und den Coachings. Ich habe schon ein bisschen reinlesen dürfen, finde es ganz spannend und wunderbar. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns im Podcast zu sein.
Ja, ich danke Ihnen für das wunderbare Gespräch und wünsche Ihnen auch in Ihrem weiteren Leben doch viel Erfolg und auch die Ruhe, diese Phase zu genießen. Ja,
ja, die kommt dann irgendwann bei mir. Danke fürs Zuhören. Der Podcast gefällt Ihnen. Wir freuen uns, wenn Sie diesen zum Beispiel auf Social Media teilen und anderen davon erzählen. Sie haben Interesse, selbst auch anderen zu helfen und dabei für sich vorzusorgen? Bei Zeitpolster sind Sie richtig. Sie können helfen, eine Gruppe gründen oder mit anderen organisieren. Sie können uns auch finanziell mit einer Spende unterstützen, damit wir möglichst vielen Menschen helfen können. Danke, dass Sie helfen.